Zündholz, der überschätzte Podcast. Produziert von Marc Raschke und Lisa Müller, die Direktorin. Es wird eine interessante Sendung, aber man könnte auch enttäuscht werden.
Ich möchte mich jetzt schon entschuldigen für die vielleicht wieder nicht ganz so optimale Tonqualität an diesem Podcast, weil es ist eigentlich doof, gleich zu Beginn mit einer Entschuldigung zu kommen. Aber dieses Mal überbrücken wir wirklich wieder mehrere hundert Kilometer zwischen den beiden Polen, denn Frau Müller weilt in Madrid.
Mich nervt das selbst ein bisschen mit der Tonqualität, aber gleichzeitig ist es einfach ein Zeichen dafür, dass unsere Agentur sehr gut läuft, denn ich bin beruflich gerade in Madrid tatsächlich. Und was da die Einheimischen drüber denken, da werden wir gleich auch noch kurz drüber sprechen.
Genau, denn du kannst ja fast zum Glück sagen, dass du da nicht als Touri bist, weil das hat, glaube ich, da nochmal eine ganz eigene Spannung gerade. Ansonsten werden wir heute auch über den Europawahlkampf reden. Wir werden auch über den Nahostkonflikt reden. Oho, Spoiler.
Ich habe einen Artikel gelesen. Ich bin jetzt Expertin und deswegen können wir das zum Thema machen heute.
Genau. Und vor allen Dingen, wir können es genauso diskutieren, als würden wir jetzt quasi ein Länderspiel diskutieren. Also man ist ja entweder dafür oder dagegen. Dementsprechend zieht euch warm an, sag ich mal.
Ja, eben. Deutschland gegen Spanien heute quasi.
Genau. Ansonsten war die Woche ja durchaus sehr wechselhaft. Wir dürfen jetzt kiffen, aber nicht in Bayern, beziehungsweise beim Oktoberfest nicht. Da sind ja dann andere Drogen im Spiel. Also Koksen und so weiter darf man da definitiv nach wie vor.
Koksen darfst du dann nicht, aber die machen es halt einfach, ne?
Ja, natürlich, eben.
So. Vorteil ist natürlich, in Anführungszeichen, der Vorteil beim Koksen, dass du es nicht riechst, ne?
Also. Ja. Was ein toller Vorteil.
Ja, aber dann wirst du halt nicht erwischt damit. Ne?
Und ja,
weil, gut, wenn du natürlich anfängst zu kiffen, ich weiß nicht, was da, also ob Bayern da die Todesstrafe schon wieder eingeführt hat, wer weiß, könnte ich mir gut vorstellen.
Ich denke Präventivhaft. Also jeder, der jetzt ein Feuerzeug in der Hand hat und eventuell ein bisschen Tabak, muss eigentlich in Präventivhaft.
Ja.
Fordere ich jetzt einfach mal so.
Joint oder Sekundenkleber, alles in die Zelle.
Genau, alles in die Zelle und im Idealfall dann auch alle in die gleiche Zelle, damit es halt auch richtig schön unbequem wird. Apropos Zelle und erwischt, da ist doch auch ein AfD-Politiker jetzt in Thailand erwischt worden, der ja auch ziemlich bekifft war und da irgendwie oder zumindest mit anderen Substanzen gearbeitet hat, man weiß es nicht genau. Und der jetzt abgeschoben wird nach Deutschland.
Ja, er wird abgeschoben nach Deutschland. Wie großartig ist das? Tja, jetzt kann er mal erleben, wie das so ist. Nur, dass er natürlich in dem Fall in Deutschland leider nicht verfolgt wird und hier in ein sehr bequemes Nest reinfällt. Ne?
Das stimmt. Die Hängematte ist dann zugleich auch irgendwie eine Auffangmatte, die er dann hier sich hat stricken lassen bestimmt. Im Übrigen sind die Deutschen auch noch in einem anderen Land außerhalb Deutschlands ziemlich unbeliebt. Und zwar da die kriminellsten Ausländer, und zwar in Österreich. Da gibt es jetzt eine Studie oder vielmehr eine Statistik von Salzburg, von der Stadt. Die hat tatsächlich die Deutschen auf Platz 1 gesetzt, was Kriminalität angeht.
Aber waren das denn auch wirklich richtig Deutsche oder die mit Migrationshintergrund, mit deutschem Pass? Also wäre doch jetzt so eine Frage, die man stellen muss
als Anwähler. Ja, und das macht ja auch alle Diskussionen immer gleich zunichte, weil dann wären wir ja tausend Eventualitäten.
Ja.
Ach, es ist, wie gesagt, es macht keinen Spaß mehr. Ich wäre jetzt auch gerne in Madrid, aber vielleicht robben wir uns jetzt einfach erstmal durch unsere Themen.
Genau, los geht's.
Brandgefährlich.
Schöne Grüße an alle Touristen, die gerade in Spanien unterwegs sind. Das macht man ja im April schon mal ganz gerne, ne? Dass man dann so ein bisschen nach Malle fliegt, bevor es da richtig heiß wird zum Beispiel. Spanien probt allerdings gerade den Aufstand gegen den Massentourismus.
Das ist irgendwie ein bisschen dulle, weil eigentlich leben die doch ganz gut vom Massentourismus.
Das sagen die einen oder anderen Politiker hier auch gut, Marc. Könntest du hier schon anfangen?
Genau.
Leben doch davon. Ja, schon. Allerdings, der ein oder andere wird es mitbekommen haben, schon seit Januar wird ja darüber gesprochen, dass Spanien schon jetzt mit Wasserknappheit wieder kämpft. Ne? Also besonders angespannt eben auf den Kanaren, sprich schöne Grüße an alle, die gerade auf Teneriffa zum Beispiel sind oder Gran Canaria, wo ja so ein schönes mildes Klima herrscht, wie man so schön sagt. Ja, weil mit den vielen Touristen kommt natürlich erstens viel Müll. Ne? Man kennt das immer, wo viele Touristen sind, liegt immer viel Plastik rum. Zweitens werden da auch immer viele Natur zertrampelt. Und drittens, mehr Menschen bedeutet eben, viel mehr Wasser wird auch verbraucht. So, und die Spanier sagen eben, boah, wir haben jetzt langsam die Schnauze voll. Uns wird immer gesagt, hier muss man eigentlich Wasser einsparen. Ne? Die Landwirte kotzen auch, weil sie ihre Felder natürlich bewässern müssen irgendwie, damit die Ernten nicht so schlecht ausfallen. Aber gegen den Massentourismus macht keiner was. Und hier in Madrid findet man das auch nicht so witzig übrigens.
Kann ich ja alles verstehen und ist auch hinlänglich beschrieben worden und auch davor gewarnt worden. Und trotzdem hört doch keiner. Also ich sag mal, das wird jetzt wieder ein Protest werden und dann wird es auch wieder noch 2-3 Jahre vielleicht so sein, dass dann da wirklich Dürre ist. Und ich meine, überleg mal, das ist jetzt erst Frühjahr und die haben jetzt schon Probleme mit dem Wasser. Ja. Wie soll das erst im Sommer werden?
Ja.
Aber dann ist mal wieder ein regenreiches Jahr und dann haben sie auch schon alle wieder das vergessen. Also ich glaube nicht, dass den Leuten so wirklich klar ist, wo sie eigentlich die Schalter umsetzen müssten.
Ja, und ich meine, wir reden jetzt nicht nur über so Sauftourismus à la Malle, ne, wie ich das gerade gesagt habe, sondern es ist auch sowas, zieht sich halt durchs ganze Land. Und da gab es eben schon so Proteste mit Plakaten, wo dann drauf stand so Tourists go home und da werden Leute angepöbelt und es wird gesagt, jetzt geht nach Hause. Ja. Und also kann ich alles wirklich nachvollziehen, aber ich glaube jetzt nicht, dass die Touristen sich davon beeindrucken lassen. Die werden dann sagen, ich habe das ganze Jahr für meinen Jahresurlaub hier gearbeitet.
Ja, und das ist ja ein kleiner Vorgeschmack auf das, was jetzt ja auch herauskam, dass im Prinzip die Weltwirtschaft, wenn das mit der Klimakrise so weitergeht, mindestens um 1/5 schrumpfen wird. Ja, und das ist ja im Kleinen mit dem Tourismus so, wie jetzt dann im Großen mit allen Bereichen. Die werden alle darunter zu leiden haben, wenn im Prinzip das Wetter, das Klima nicht mehr vorhersehbar wird.
Genau. Plus, du weißt halt nie genau, was das mit den Menschen macht, jetzt abgesehen von der Wirtschaft und allem, wenn die jetzt schon sauer werden auf Touristen, ne? Ich meine, ist jetzt nicht so, dass ich auf der Straße angespuckt werde, wenn ich hier rumlaufe oder so. Aber klar, ich kann den Frust schon verstehen und lass das sich mal noch verstärken, ne? Lass mal den Klimawandel so richtig einsetzen. Also es wird auf jeden Fall von der Politik schon dagegen gewarnt, dass man eben nicht gegen Touristen vorgehen soll. Und es gibt natürlich auch bei dieser Protestbewegung ganz viele, die jetzt sagen, nee, wir haben ja nichts gegen die Touristen, sondern wir sind halt sauer auf unsere Politiker, dass die nichts machen. Ja, aber es ist so, im Kleinen fängt jetzt schon das an, was in ein paar Jahren halt richtig böse werden kann, wo dann vielleicht auch Leute anfangen, aufeinander loszugehen. Weil überleg mal, bei der Flüchtlingsdebatte, was wir da alles an Gründen gehört haben, was es da für Schuldige gibt. Und mir graut es so ein bisschen davor, wenn dann wirklich mal die Symptome des Klimawandels deutlich werden, ne? Wenn es halt wirklich teurer wird oder das Wasser knapper wird, auch in Deutschland, was macht das dann mit den Menschen? Also welche Gründe werden dann von Bild-Zeitung und Co. auch wieder heraufbeschworen? Das ist natürlich nicht unser eigenes Verschulden ist, weil wir dann irgendwie 50 Jahre gepennt haben, obwohl wir die ganze Zeit gesagt haben, woran es liegt, sondern wer weiß, ne?
Es ist ja auch jetzt schon bekannt, dass ein Großteil der Kriege auf der Welt mittlerweile um Nahrungsmittel und um Wasser und um Zugänge zu solchen Dingen erfolgen. Und das, was da, sag ich mal, im fernen Afrika oder wo auch immer passiert, das kommt jetzt halt auch zu uns. Also es wird der Tag kommen, da werden wir natürlich über Ressourcen streiten. Das tun wir ja jetzt schon in Ansätzen. Aber das wird natürlich auch noch schlimmer werden. Und ich frage mich, welche Politik kann da moderieren? Weil am Ende des Tages geht es ja dann auch mitunter um Existenzen.
Ja.
Und ich weiß nicht, also bei den Bauern haben wir es jetzt ja auch schon so ein bisschen erlebt, die waren ja auch schon ein bisschen sauer. Ich bin übrigens neulich wieder noch Zug gefahren und habe festgestellt, es gibt immer noch viele Felder, die unter Wasser stehen. Also da kannst du nichts drauf anbauen. Ich warte mal, bis dann wieder die Bauern rufen, sie brauchen Ersatzzahlungen, weil doch die Ernte so schlecht war. Aber also diese Zusammenhänge sieht ja entsprechend auch keiner. Wenn ich dann sehe, es war doch jetzt die allerletzte Meldung, irgendwie in Dubai gab es jetzt sturzflutartige Regenfälle, die schwammen da alle weg, mitten in der Wüste.
Hm. Ja, genau.
Was muss denn noch passieren, damit die Leute mal eben das Thema Klimaschutz als erstes Thema nehmen und nicht mehr Migration oder sonst was? Denn natürlich wird auch die Klimakrise dazu führen, dass Menschen ihr Land verlassen und weil sie eben nicht mehr Zugang zu Ressourcen haben. Und dann wird es natürlich eine auch Veränderung der Bevölkerungsströme geben. Mhm. Ja, aber diese Zusammenhänge scheinen irgendwie zu groß zu sein.
Ja, und da vielleicht noch so eine kleine Anekdote, weil wir sind ja hier Zündholz, ne? Gedacht war das ja eigentlich immer so, dass wir die Sachen, die hochgepeitscht werden, mal wieder runterholen. Und da hatte ich jetzt selbst so ein Erlebnis, was Dubai angeht. Weil ich habe von Dubai als erstes auf TikTok erfahren tatsächlich. Und bis heute sehe ich da so viele Videos von diesen enormen Stürmen, wie da irgendwie eine Couch rumfliegt durch die Luft und sowas. Oder alles steht unter Wasser, die Mall ist am Absaufen und so. Und das wird dann mit so dramatischer Musik unterlegt. Und ich bin mir dann teilweise gar nicht sicher, ist es jetzt so dramatisch? Sind das verfälschte Aufnahmen?
Ja, das stimmt, das stimmt. Ich habe mich auch dabei ertappt gefühlt, wie ich solche Bilder auch erstmal nicht geglaubt habe, weil sie ja nun wirklich sehr apokalyptisch und sehr untypisch für die Region aussehen. Aber das fand ich auch bemerkenswert, dass ich da mich so habe erwischt gefühlt und ich dann auch dachte, ja Mensch, was ist denn, wenn wir tatsächlich jetzt bald noch mehr dieser Fälle haben, wo KI zum Beispiel sowas manipuliert hat, was können wir denn dann noch glauben und wie auf Basis dieses Misstrauens dann, wie können wir überhaupt noch dann einigermaßen konstruktive Politik machen?
Ich persönlich glaube an den Klimawandel, ne? Hat man wahrscheinlich inzwischen gemerkt, aber wenn ich jetzt halt eher so Skeptiker bin, ich sehe so Aufnahmen oder vielleicht mich auch noch nicht so viel damit beschäftigt habe, Ja, also es ist heutzutage wirklich schwierig zu wissen, was man glauben soll und was nicht, wenn man über so eine Nachricht stolpert, ne? Je nachdem, wo man sie dann aufgreift. Ich habe das auch bei verschiedenen anderen Nachrichten schon ein paar Mal erlebt, dass ich in sozialen Medien was mitbekommen habe und dann wollte ich halt das verifizieren sozusagen auf den großen Nachrichtenseiten und da ist das noch überhaupt nicht aufgetaucht. Da hat es teilweise einen Tag gedauert, bis die da mal drüber berichtet haben und das ist natürlich dann auch echt schwierig, ne?
Also in meinen Augen hat das nichts mit Glauben zu tun, sondern ich glaube, es geht an vielen Stellen um das Thema Vertrauen. Und ich habe offen gesagt Vertrauen in Menschen, die das Jahre, wenn nicht Jahrzehnte lang so beobachten und auch schon seit 20, 30 Jahren genau diese Entwicklung, die wir jetzt haben, haben kommen sehen.
Ja, klar. Und
also, na, denn warum soll ich denn auch kein Vertrauen in jemanden haben, der das hauptberuflich macht? Dann müsste ich ja theoretisch auch einem Zahnarzt oder einem Friseur oder wem auch immer grundsätzlich erstmal Misstrauen gegenüberbringen und sagen, im Prinzip kann ich es eigentlich selber richtig. Ne? Und diese Geschichte. Also ich glaube, wir müssen weg von diesem Glauben, obwohl wir natürlich fast schon in so einer postfaktischen Zeit leben und natürlich in dem Moment, wo die Aufklärung auch nicht mehr zieht, ist vielleicht das, was danach kommt, dann wieder eher eine Ideologie und eine Glaubensfrage. Aber das darf eigentlich nicht passieren.
Jedenfalls im Fall von Spanien werden tatsächlich am Samstag hier landesweit Demos stattfinden. Und es sind tatsächlich auch schon Leute vor anderthalb Wochen oder was in den Hungerstreik getreten, also 10 Leute erstmal. Ja, bin mal gespannt, wie das am Samstag hier dann so wird.
Wenn der Funke überspringt. Ein Teil der Themen könnte Sie verunsichern oder vielleicht sogar auch Ihre Gefühle beleidigen.
Für die, die es noch nicht mitbekommen haben, Anfang Juni wird ja in Europa gewählt. Eine nicht unwichtige Wahl. Denn es wird inzwischen ja natürlich viel, was wir hier in Deutschland auch an Politik machen, eigentlich in Europa entschieden. Das wissen die wenigsten. Die meisten denken ja mal, der Scholz und die alle da im Bundestag sitzen, die machen quasi deutsche Politik. Aber nein, da ist viel aus Brüssel schon vorentschieden worden, die dann quasi auch so Korridore bauen. Und in diesen Korridoren dürfen sich dann halt die Mitgliedsländer entsprechend noch mit so kleinen Adaptierungen noch irgendwie beschäftigen.
Genau, bin ich auch sehr froh drüber übrigens.
Absolut, absolut. Also Europa ist ein tolles Konstrukt. Natürlich viele Webfehler, die ganz zu Anfang schon gemacht wurden. An dieser Stelle schöne Grüße an Helmut Kohl, der dieses ganze Konstrukt leider nur zu einer Währungsunion und nicht wirklich zu einer Gesellschafts- und Kulturunion auch gemacht hat. Deshalb diese ganzen Probleme fallen uns natürlich jetzt regelmäßig auf die Füße. Aber im Grundsatz her, ne, ich meine, du bist da gerade in Madrid, du musstest nicht irgendwie Geld umtauschen, du bist relativ leichter eingereist und so weiter. Also es hat alles schon so seine Vorteile, wenn man das machen darf. Aber ich finde es so lustig, dass das Thema ja irgendwie, also auch wenn es der eine Wahlkampf ist in ganz Europa, aber die Themen sind so unterschiedlich.
Das stimmt.
Denn zum Beispiel in Deutschland ist tatsächlich ein Wahlkampfthema Nummer 1 Verteidigung und Sicherheit.
Also wir fühlen uns offensichtlich sehr bedroht gerade.
Ja, während im Rest Europas an erster Stelle so ungefähr Armut bekämpfen steht. Ja, ja. Und das ist natürlich auch ein soziales Thema. Ich persönlich halte das auch für ein wichtiges Thema, denn unter anderem das Thema Sicherheit ist dann auch entsprechend bedroht, wenn wir nicht bald mal das Thema Armut ein bisschen in den Griff bekommen. Und lustig dann auch auf Platz 2 in Europa das Thema Gesundheit, das Gesundheitswesen, auch ein wichtiges Thema. Bei uns an zweiter Stelle Demokratie und Rechtsstaat.
Ach hier, Gesundheitswesen, ne? Übrigens in Spanien wird darüber gesprochen, in Spanien an Platz 1. Sehr clever übrigens, sollten wir vielleicht auch mal dahinsetzen. Armut bekämpfen ist ja tatsächlich in Frankreich an Platz 1. Also ja, ich verstehe es halt alles auch nicht. Also und Verteidigung und Sicherheit, von wegen, dass es im Rest Europas kein Thema ist, außer in Deutschland, stimmt ja jetzt so nicht. Zum Beispiel in Polen ist es ja in der Tat sehr wichtig.
Genau, die natürlich relativ nah auch an der Ukraine und an Russland sind, keine Frage. Aber ich finde es halt so traurig, dass man daran auch sieht, wie wir gerade auch in der deutschen Debatte wieder sehr manipuliert werden von so gewissen Themen und von gewissen Strömungen. Mhm. Ja, im Prinzip will jede Strömung irgendwie die öffentliche Meinung für sich gewinnen und entsprechend dann manipulieren. Mhm. Aber ich finde es halt so schwierig, dass es ausgerechnet die Rechtsextremen und die Rechten sind, die da ja den Ton jetzt angeben, weil wir hätten viele, viele andere Themen, die wirklich struktureller Natur sind und die wirklich anzugehen wären. Gesundheitssystem, Sozialsystem und so weiter. Aber nein, wir kümmern uns um Migration und um Sicherheit und um Waffen.
Absolut. Ja, klar. Und wir müssten dringend über den Klimawandel sprechen auf jeden Fall. Aber da bin ich übrigens, also jetzt auch, wenn man diese Statistik sich anguckt, wirklich, wirklich froh darüber, dass es die EU gibt, wie ich gerade eingangs schon gesagt habe. Weil wir hatten jetzt zum Beispiel bei dem Klimaschutzgesetz Sektorziele, ne? die ja der Volker Wissing mit seinem Verkehrsministerium grandios immer verfehlt.
Ja.
Und ja, dann auch irgendwie die ganze Zeit nichts gemacht hat, obwohl Tempolimit zum Beispiel ja sehr effektiv wäre und jetzt ja sagt, ja, dann müssen wir jetzt irgendwie an 2 Tagen generell ein Fahrverbot einführen, womit dann natürlich die Bevölkerung schon wieder gegen Klimaschutz aufbringt, ne? Weil das will natürlich keiner, aber das ist ja totaler Quatsch, als wäre das die einzige Möglichkeit für den Verkehrssektor. Stattdessen will er ja Millionen in Flugtaxen investieren. Also ja. Irgendwie, also klar, jedes Ministerium sollte seinen Bereich für seine Forschung haben, alles gut, aber es ist irgendwie nur absurd, was man von Herrn Wissing immer hört. So, und jetzt wurde ja das Klimaschutzgesetz in Deutschland aufgeweicht, dass man sagt, es gibt gar nicht mehr diese Sektorziele, sondern irgendwie so ein allgemeines Ziel, ne, wo dann so ein paar Ministerien sich doll anstrengen können und so ein Verkehrsministerium kann dann sagen, ist mir doch Latte und dann insgesamt passt es aber trotzdem. So kann man sich natürlich die Statistik schönreden in Deutschland, aber die EU wiederum sagt immer noch, nee, wir haben Sektorenziele und deswegen ist es auch nicht ganz so einfach, wie es gerade dargestellt wird, also es ist nicht ganz so fatal, nur weil in Deutschland das aufgeweicht wird, weil in der EU muss Deutschland immer noch mitziehen. Und da wird jetzt schon gesagt, 2024 wird Deutschland wahrscheinlich in der EU grandios scheitern, was die Ziele
angeht. Genau, und vielleicht sogar auch verklagt werden und so weiter und so fort.
Genau.
Ich finde das nur so schlimm, dass wir inzwischen in Deutschland in einer Art Stimmung leben, wo man irgendwie gefühlt eine Lohnerhöhung dann schon als Vogue bezeichnet, wo man einen funktionierenden Nahverkehr irgendwie als staatliche Bevormundung dann diskreditieren kann. Und das erinnert mich auch wirklich so ein bisschen an die USA, wo man im Prinzip auch schon fast ein Gesundheitssystem als freiheitsfeindlich darstellt. Ja, so im Sinne von, ich möchte mich da hier nicht reglementieren lassen, wo ich wie hin muss und so weiter und so fort. Ja. Ich habe Vollkasko und so weiter. Ich frage mich, wo sind wir eigentlich schief abgebogen, dass wir, ja, ich meine, ich weiß, wo der ganze Shit ja herkommt. Der ganze Scheiß kommt aus dem rechten Lager. Ja. Denn die wollen ja im Prinzip dieses auch Sozialsystem und dieses Gesellschaftssystem hier wundschießen.
Ja.
Aber ich finde, das dürfen wir uns nicht gefallen lassen.
Ja, aber da auch wieder, ne, es sind halt die, die am lautesten schreien. Und das haben wir ja von diesem extrem wunderbaren Interview mit Gilda letzte Woche gelernt. Ne? Die Folge möchte ich wirklich jedem nochmal ans Herz legen. Da ist der Ton auch toll übrigens.
Ja, genau.
Nur weil wir jetzt hier sagen, Verteidigung und Sicherheit ist in Deutschland zu 41% das wichtigste Thema überhaupt im EU-Wahlkampf, heißt das noch nicht, dass alle Leute in Deutschland oder 41% in Deutschland sagen, ja, das ist mir das wichtigste Thema. Sondern die Parteien haben beschlossen, dass das Thema ist, womit die ihren Wahlkampf gestalten wollen. Und deswegen werden wir jetzt übermäßig viel, ne, weil die halt ganz viele PR-Leute haben, die teuer bezahlt werden, übermäßig viel davon in den Medien hören und dadurch vielleicht das Gefühl haben, dass das hier das Wichtigste ist. So.
Genau, also es ist ja im Prinzip so ein bisschen unsere Branche eigentlich, die PR-Branche. Und im Bereich der Politik gibt es ja auch den Begriff Spin-Doctors.
Genau.
Also quasi Expertinnen, die dann entsprechend einem Thema einen gewissen Spin geben. Und dadurch ist so ein bisschen läuft, ja, in deren Richtung halt läuft. Ne? Also, dass es dann zu deren Gunsten läuft. Das war ja auch, als jetzt wieder die Kriminalstatistik rausgekommen ist, war ja auch wieder klar, welche Seite, welche Narrative bedient. Man kann nur trotzdem nochmal sagen, dass diese Kriminalstatistik eben nur die erfassten Anzeigen bei der Polizei ermittelt. Nicht wirklich ein tatsächliches Straftatwesen. Also ne, das sind einfach nur die Anzeigen. Ey. Das sagt nichts über die Leute aus, die angezeigt wurden, noch über tatsächlich dann Urteile zu gewissen Dingen.
Also. Genau, darüber musste ich halt gerade auch nachdenken, als wir auf diese Statistik hier für die EU-Wahl gestartet haben. Man muss so Zahlen lesen können, was ich ja unseren Kunden auch immer wieder sage. Ne? Zahlen allein machen noch keine Strategie aus. Ja, und bei dieser Kriminalstatistik, wir wissen doch alle inzwischen, es gibt dieses Racial Profiling bei der Polizei, ist sehr verbreitet. Ne? Jetzt hatten wir doch auch wieder, was waren das, 400 Rechtsextremisten bei der Polizei?
Genau.
Und die man weiß. Und diese Polizeichats, die so rassistisch sind und alles, also das ist ein Ding. Und das heißt, vielleicht werden da ja auch vermeintliche Straftaten, eben noch nicht nachgewiesene, gegen Leute mit Migrationshintergrund und so weiter auch eher aufgegriffen, eher bearbeitet. Und so kann natürlich eine Statistik auch nochmal irgendwie einen anderen Dreh kriegen. Wir glauben bei Statistiken immer, hat doch eine Maschine erstellt, die Statistik, und deswegen ist das eine neutrale Statistik. Nein, da fließen lauter menschliche Daten ein.
Genau. Und auch, es hat eben viele Bias, also viele Fehler in der ganzen Konstruktion und Methodik. Zum Beispiel bei dieser Kriminalstatistik ist ja auch zu beobachten, dass manche Straftaten eben besonders oft angezeigt werden. Liegt vielleicht auch daran, dass sie einfach zugänglicher sind, während zum Beispiel sowas wie Nötigung oder häusliche Gewalt halt eher im Dunkeln bleibt. ja, so ein Wohnungseinbruch oder ein Raub, den zeigt man dann halt schon mal an. Und das verzerrt ja auch die tatsächliche Lage. Ja, genauso auch wie du auch schon sagtest, Racial Profiling seitens der Polizei, aber natürlich auch seitens der anderen. Also wenn dann im Prinzip eine Person, die als fremd wahrgenommen wird, einfach ja skeptischer begegnet wird und die auch dann entsprechend häufiger angezeigt wird, weil man sie ja sofort verdächtigt, dass da was passiert sein könnte. Ne? Ja, also jedenfalls insgesamt kann man nur davor warnen, dass die Leute so komplett jetzt willfährig in den Europawahlkampf gehen und dann von solchen Themen auch so beeinflussen lassen. Guckt in die Wahlprogramme, guckt vor allen Dingen auch eure Themen an. Habt ihr Interessen, die ihr mit Europa verwirklichen wollt? Und dann wirklich auch, das Schöne ist ja, es gibt keine 5%-Hürde. Also da gilt eigentlich jede Stimme als gesetzt. Und entsprechend könnt ihr da auch wirklich auf eher randständige Parteien setzen. Aber insgesamt wäre natürlich schön, wenn wir nicht das rechte Lager noch größer machen in Europa. Denn das wiederum hat sehr viel Auswirkung auch auf uns in Deutschland.
Mit Feuer spielt man nicht.
Erinnerst du dich, wir hatten neulich mal die Definition, was rechts und was links ist? Ne?
Ja, und da habe ich gelernt, dass die Linken Nazis sind und dass die Nazis links waren.
Ja, genau, stimmt. Ja, das war zumindest von Rechten mal eine ganze Zeit lang kolportiert, weil es ja also Nationalsozialisten waren.
Ja.
Und so versuchen die das umzuframen. Es ist natürlich Quatsch, die Nazis waren rechts. Aber was ist jetzt genau der Unterschied zwischen links und rechts? Das hatten wir ja damals definiert. Also man kann es jetzt vereinfacht sagen, links sieht die Menschen gleich und rechts sieht die Menschen ungleich. Ne? So, das ging
ungefähr so. Und links ist ein geöffnetes Weltbild und rechts ist ein sehr konservatives, geschlossenes.
Geschlossenes Weltbild, genau. Und man muss natürlich sagen, in dem Moment, wo ich Menschen nicht mehr gleich sehe, habe ich natürlich auch eine Konfrontation mit unserem Grundgesetz, weil das Grundgesetz ja eigentlich diese Gleichheit der Menschen auch zumindest ne, entsprechend unterstützt. Und jetzt ist natürlich die Frage, ab wann ist denn dann ein Rechter rechtsradikal oder sogar rechtsextrem?
Und was ist der Unterschied?
Genau. Und da gab es jedenfalls eine schöne Darstellung mal vom Katapult Verlag in Mecklenburg-Vorpommern. Die machen übrigens sehr, sehr schöne Grafiken auf Instagram. Und die haben tatsächlich mal definiert, was heißt denn Rechte, rechtsradikal und rechtsextrem? Und sie haben dann mehrere Definitionspunkte genannt, also zum Beispiel Sehnsucht nach vergangenen Zuständen und Tradition oder patriotisch. Das sind dann klassische Rechte. Rechtsradikale haben das auch, aber sie haben noch zusätzlich nationalistisch und rassistisch und sie fordern kompromisslose Lösungen. Und man muss ganz ehrlich sagen, wenn man dann so ab und zu jetzt so ein paar Leute hört aus der CDU, Stichwort Herr Spahn zum Beispiel, dann muss man schon sagen, also da sind zumindest rechtsradikale Tendenzen zu erkennen. Ja, Stichwort, wir fordern kompromisslose Lösungen, alle Ausländer am liebsten erstmal auf unbestimmte Zeit hier raus. Ja,
ja, beziehungsweise, ich glaube, er hat eher gesagt, die Migration muss komplett gestoppt werden.
Genau, genau. Aber er will natürlich auch Leute hier rausschicken, hat ja schon auch über Ruanda-Lösungen nachgedacht, so wie das Großbritannien macht und so weiter. Genau, er ist ja schon ziemlich strikt. Und dann kommen jetzt die Rechtsextremen, die haben auch alles das, was die Rechten und die Rechtsradikalen haben, aber die haben zusätzlich noch das Merkmal, dass sie die freiheitlich-demokratische Grundordnung ablehnen, also das, was wir quasi als unsere Basis in Deutschland haben. Sie streben letztendlich nach autoritärem und totalitärem Führungsstil und nach einem System an, was dann durch Revolution auch so eingeführt wird. Und sie werden vom Verfassungsschutz beobachtet.
Ja, bleiben wir bei der AfD.
Genau, und da sind wir bei der AfD und deshalb sind das durchaus Rechtsextreme, deshalb darf man die auch so benennen. Aber leider Gottes eben der Übergang zwischen Rechtsradikalen und Rechtsextremen, der ist halt leider auch fließend und die CDU hat in meinen Augen da viele, viele schwarze Stellen, um nicht zu sagen braune Stellen.
Lichterloh in Flammen.
So, Herr Raschke, bis hierhin bin ich Ihnen gerne gefolgt, aber jetzt muss ich sagen, tschüss.
Genau, das haben tatsächlich jetzt vor kurzem relativ viele Menschen mir so auch geschrieben. Die können ja nicht einfach nur entfolgen, sie müssen mir das dann auch immer gleich so sagen. Denn ich habe tatsächlich jetzt die Situation im Nahosten auch mal zum Anlass genommen, einmal ein Posting darüber zu machen.
Wolltest du nicht?
Ja, genau.
Ja, ich habe gesagt, machst das nicht.
Genau. Ja, sind mir tatsächlich viele entfolgt danach, wo ich auch so im Stillen dachte, ja, also einerseits sagte ich, ich soll mich äußern und wenn ich mich äußere, dann entfolgt ihr mir, ist auch irgendwie Gaga.
Ja, weil du dich falsch geäußert hast.
Ja, natürlich, genau.
Ihre Meinung, aber die Meinung ist scheiße. So.
Ja, und das ist dann wieder so, ne, wie so ein Fußballspiel. Ne? Also wenn du jetzt nicht für die eine Mannschaft bist, dann bist du quasi gegen uns.
Aber du warst ja für gar keine Mannschaft.
Nein, eben.
Also ich kenne ja das Posting und ich habe auch gedacht, ich weiß, an welchen Stellen die sich da vielleicht aufreiben, aber trotzdem, du hast ja im Grunde einfach nur sagen wollen, so, wir gucken jetzt mal auf das große Ganze und wie wird der Westen reagieren und also wir müssen vielleicht kurz mal erklären, worum es ging. Es ging darum, dass der Iran Raketen abgefeuert hat auf Israel. Ne? Genau. Und Israel hat ja zu 99% die Raketen abgefangen, was übrigens schweineteuer ist. Ne?
1 Milliarde hat das gekostet in dieser Nacht, habe ich mir sagen lassen. Ja.
Ja, aber auf jeden Fall sehr, 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 sehr teuer. Ja, und dann war ja die Frage, okay, reagiert Israel oder reagiert Israel nicht? Und eigentlich, ne, will man ja auch sein Gesicht nicht verlieren, man will ja auch nicht angreifbar wirken, sondern eigentlich lieber wie der Staat, vor dem man Angst hat, ne? In dem Moment hast du ja diesen Beitrag verfasst, nämlich was bedeutet das? Und es war der Iran, der angegriffen hat. Was heißt das, wenn die USA da jetzt vielleicht wieder mit einsteigen und Russland hängt dann wieder mit drin? Was ist dann los, ne?
Genau.
Und,
also man muss dazu sagen, dieser Beitrag sollte jetzt nicht den Nahostkonflikt erklären und er sollte auch nicht irgendwie für irgendeine Seite Partei ergreifen. Es sollte nur die Frage gestellt werden, scheiße, wir sind jetzt an einem Punkt, wo plötzlich das eskalieren könnte und zwar hin zu einem, einige sprachen ja sogar vom Dritten Weltkrieg, das ist natürlich mal etwas hochgegriffen, aber ich finde, die Sorge war berechtigt, weil nach so einem Angriff, der ja auch vom Iran schon lange vorbereitet war beziehungsweise angekündigt war, und ich hatte auch in dem Zuge dann erfahren, dass der Iran vor einigen Jahren sogar mal eine Uhr aufgestellt hat im Land, wo also die rückwärts lief und die dann entsprechend eine Zeit dann terminiert hat, in der dann quasi Israel untergehen soll. Und das war jetzt wohl auch irgendwie vor einigen Jahren jetzt dann der Fall, dass diese Uhr abgelaufen ist und man jetzt natürlich denkt, es geht jetzt los. Ne? Und deshalb also diese Sorge, dass das da eskaliert, die war da. Und ich wollte halt einfach wissen, ne, scheiße, wie sieht das jetzt die USA, wie sieht das jetzt Russland? Weil am Ende sind die beiden Mächte natürlich da vor Ort auch aktiv. Spätestens über den Iran, die Russen und natürlich Israel dann mit den USA.
Genau. Und ich weiß noch, ich glaube so 20 Minuten, nachdem dein Beitrag online ging, riefst du mich an und ich habe erstmal nur gesagt, musste das sein? Also es war ja klar, das ist ja hoch emotional einfach auch, weil ne, seit einem halben Jahr passiert da wahnsinnig viel. Also klar, in Israel dieser Anschlag und dann, was alles in Gazastreifen passiert ist, will ich mich aber wirklich nicht zu äußern, weil ist immer noch hochkomplex. Natürlich habe ich meine private Meinung dazu, aber ich weiß überhaupt nicht, warum wir uns alle einbilden, dass unsere privaten Meinungen immer so eine hohe Relevanz haben. Also ich muss nicht einer von den Personen sein, die da in die Welt rausschreit, wie sie das gerade findet, während ich wirklich sagen muss, diese ganzen Verstrickungen, also dieser Nahostkonflikt, der ist nicht erst seit Herbst da.
Ja.
Eben. Und deswegen kann ich natürlich ein paar Maßnahmen wirklich verurteilen und schlimm finden, aber trotzdem habe ich da nicht so viel Ahnung von. Da gibt es Friedens- und Konfliktforscher, die sich da viel besser mit auskennen.
Genau, oder auch Journalistinnen, die das entsprechend auch schon seit Jahren darüber berichten. Genau. Und ich finde es immer schwierig, wenn wir jetzt dann irgendwie einfach nur irgendwelche Zeitungsartikel dann irgendwie nehmen als Basis oder irgendwelche Videos, die dann durchs Netz gehen und uns darüber dann eine Meinung bilden, dann ist man natürlich ganz schnell dabei und sagt dann, ja, auch die armen Menschen und so weiter und so fort. Ganz ehrlich, ja, da würde ich auch sofort sagen, die armen Menschen. Und die gibt es nur halt überall auf der Welt. Also wenn wir, das habe ich meiner Oma immer früher versucht zu erklären, weil sie dann immer sagte, Mensch, das nimmt doch immer mehr zu mit dem ganzen Elend und so weiter. Ich habe gesagt, nein, es gibt einfach nur immer mehr Kameras, die das alles einfangen. Und gleichzeitig gibt es aber auch noch zu wenig Kameras, denn da, wo auch Elend ist, da zum Beispiel in vielen Regionen Afrikas oder was weiß ich wo, da wird halt nicht hingeguckt. Und deshalb finde ich es immer so ein bisschen komisch, ne, Herr Raschke, Sie äußern sich dazu nicht, Sie sind ein Menschenfeind oder sowas, ja, was mir da schon vorgeworfen wurde. Nein, ich habe nur Respekt vor diesem Konflikt und ich weiß, ne, andere wissen es besser und ich, oder so hast du das ja auch mal gesagt, wenn alle nur rumschreien, hört man einfach nicht mehr denen zu, die tatsächlich was zu sagen haben. Und deshalb sollten die nichts sagen können, einfach mal den Mund halten.
Ja, pass auf, das habe ich ja auch. Ich habe ja dann bei dir mitkommentiert. Ne? War vielleicht an der einen oder anderen Stelle, habe ich nicht damit gerechnet, dass ein paar von deinen Followern tatsächlich so emotionalisiert waren. Weil dann hätte ich es vielleicht auch nochmal anders formuliert. Aber da habe ich ja tatsächlich gesagt, also Schweigen heißt nicht immer Zustimmung, sondern Schweigen heißt manchmal auch einfach, man möchte anderen den Vortritt lassen, die mehr Ahnung davon haben. Und man möchte eben nicht eine unqualifizierte Meinung rausbrüllen.
Genau.
Und dann wurde das ja in Zusammenhang gebracht mit dem Holocaust, ne? Und wurde mir gesagt, ach, interessant, dass du als Deutsche fürs Schweigen bist.
Ja.
Und das hörte auch gar nicht mehr auf. Dann wurde mir noch gesagt, haben deine Großeltern dir das nicht beigebracht? Und ich auch dachte, jetzt kommen wir an einen Punkt, da wird es wirklich ekelhaft und das kann man nicht vergleichen.
Ja,
wirklich.
Ja, ja.
Also ich muss doch nicht, also vor allem dir ging es wirklich darum, was passiert jetzt als nächstes, womit müssen wir rechnen?
Genau.
Und dann fangen wir an, uns unter dem Beitrag gegenseitig zu zerpflücken. Was ist denn das für ein, das ist doch überhaupt nicht zielführend.
Ja, und deshalb brachte ich an dem Tag dann auch diesen schönen Satz, in der Krise sucht der Intelligente nach Lösungen und der Dumme nach Schuldigen. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen das Problem, dass wir dann uns in solchen schon aufgeladenen Situationen dann auch noch gegenseitig anfeinden, uns noch beschuldigen. Bringt nur nichts.
Genau. Ah, jetzt haben Sie mich auch noch dumm genannt, Herr Rasch.
Genau, stimmt, ja. Ja, ja, also es ist wirklich, ja.
Ja, naja. Jedenfalls auch da wieder Service Podcast Zündholz. Es gibt sehr viele, denen man folgen kann, die da regelmäßig drüber berichten, denen wir auch folgen übrigens. Ne? Zum Beispiel Gilda Sahibi, die ja letzte Woche in unserem Podcast war, die kennt sich mit dem Iran aus und die kann das sehr, sehr toll aufdröseln. Und da hoffe ich doch 100-mal mehr, dass ihr der folgt und der zuhört, anstatt irgendwie über einen Kommentar von mir zum Nahostkonflikt nachzudenken.
Genau, oder Düsen Tekal, die ja auch schon seit x Jahren sich da in der Region engagiert und auch im Prinzip wirklich eine tiefe Kennerin der Materie ist. Darüber hinaus natürlich auch viele andere Journalistinnen, die da entsprechend unten immer auch berichten. Es gibt so viele, die wirklich, wirklich gut sind. Und ich finde, so sehr Social Media ja auch so ein bisschen Demokratie angeblich fördern soll, weil ja jeder eine Stimme hat. Aber ich finde, wir sollten auch einfach einen Respekt vor Wissen und vor Erfahrung haben und das dann auch einfach mal wirken lassen.
Absolut.
Programmankündigung.
Es gibt einen Kanal auf Instagram, der heißt Keine Erinnerungskultur. Und ich muss sagen, was dort geschieht, finde ich richtig, richtig, richtig gut. Denn da ist eine junge Frau, die kann in ziemlich guten, kurzen Videos erklären, was damals passiert ist und das auch so erklären, dass auch ich immer noch wieder sage, wow, stimmt, wusste ich gar nicht, obwohl ich mich eigentlich schon relativ aufgeklärt hatte bei dem Thema. Mhm. Aber die ist sehr, sehr alltagsnah und sehr, sehr kundig auch. Die hat auch entsprechende Quellen und die ist auch vor Ort. Die macht das übrigens alles privat. Also die ist da jetzt nicht irgendwie für ausgebildet oder sonst was. Das macht die alles nebenher. Das ist ihr Hobby quasi.
Die arbeitet jetzt gar nicht in einem KZ oder sowas.
Genau, sie ist eigentlich wohl im Marketing tätig und kann darüber natürlich dann entsprechend auch so ein bisschen die, sag ich mal, Kanäle bedienen. Ne? Sie ist ja auch auf TikTok ganz aktiv. Also für mich ist sie auch nach wie vor die Speerspitze für uns Deutsche auf TikTok, weil sie nämlich da wunderbar aufklärt über Mythen und Legenden rund um den Holocaust. Vor allen Dingen Leute, die ja den Holocaust leugnen oder die alles ein bisschen da abschwächen wollen, die haben es bei ihr natürlich nicht so gut, weil die sehr, sehr solide in der Recherche und hat auch wirklich, wirklich eine tolle Art, das zu erklären. Es ist Susanne Siegert, ich soll sie Susi nennen, und sie hat jetzt in der nächsten Woche dann die komplette Sonderfolge, hier aber schon mal ein kleiner Ausschnitt.
Mhm. Susanne Siegert übrigens, großartiger Name.
Absolut, ne? Ja. Susanne Siegert.
Noch ein Eisen im Feuer.
Du bist ja für mich so ein bisschen die Speerspitze Deutschlands auf TikTok, was dieses Thema angeht.
Oha.
Also du hast ja schon gesagt, da hast du 160.000 Follower, auf Instagram sind es knapp 60.000. Und ich finde ja, alle Welt redet gerade in meinen Augen auch ein bisschen übertrieben über TikTok und oh Gott, was da alles Schlimmes passiert und die AfD ist so stark. Und du positionierst dich da genau mit einem ja, aufklärenden Inhalt, der wirklich auch diese ja, ganze Nazi-Zeit, du sagst da selbst Hashtag Holocaust Education, der das Ganze auch nochmal aufbereitet, der erklärt, der wirklich diese Zusammenhänge, ich sagte ja schon mit dieser Tür, mit dieser Holztür, mit dem Kugelschreiber, da kommen wir dann sicherlich auch gleich noch drauf, all das tust du. Und ich finde das großartig, wie du es tust, by the way.
Dankeschön, danke.
Ich frage mich nur, warum tust du das?
Also das hat angefangen vor ja mittlerweile so 4 Jahren ungefähr. Also ich habe schon vor längerer Zeit herausgefunden, dass es dort, wo ich ursprünglich herkomme, aus einem kleinen Landkreis in Oberbayern, so an der Grenze zu Österreich, und dort gab es eines der größten Außenlager des KZ Dachau, das KZ Außenlager Mühldorfer-Hart. Wir haben darüber aber nie in der Schule gesprochen, ne? Bayerisches Gymnasium, 9. Klasse, besucht man eine Gedenkstätte, fährt man nach Dachau, nach Mauthausen. Aber wir waren nie dort, obwohl es nur so 20 Minuten von unserem Schulgebäude irgendwie entfernt ist, das ehemalige Gelände. Und ich habe dann angefangen, wirklich erst 2020 darüber zu recherchieren, wollte einfach mal ein bisschen mehr herausfinden, war dann auch zum ersten Mal dort vor Ort und habe dann gemerkt, wie viel man eigentlich herausfinden kann in diesen offen zugänglichen Online-Archiven, die wirklich jede Person nutzen kann und die auch eigentlich sehr einfach sind zu nutzen, nach ein bisschen reinkommen, und wollte das dann einfach ganz gerne online teilen. Habe dann angefangen, auf Instagram darüber zu berichten, aber erstmal noch komplett ohne mich zu zeigen. Das kam dann erst so ein Jahr später ungefähr, und da hat es dann angefangen, so ein bisschen zu wachsen, weil ich glaube, dass Menschen einfach gerne anderen Menschen zuhören, ne? Und ich dann auch sehr schnell meine eigene Meinung, meine Emotionen da irgendwie mit reingebracht habe, weil ich bin keine Historikerin, aber ich möchte eben zeigen, dass man auch als Nicht-Historikerin da irgendwie die Tools hat, um sowas zu recherchieren, und möchte gerne Menschen auch irgendwie so zeigen, was meine Gefühle waren bei dieser Recherche ganz oft, wo ich ja auch oft davor herkomme, dass ich erstmal gar nichts wusste und dann mich so durchgearbeitet habe durch Interviews mit Überlebenden, Originaldokumente etc.
Aber das ist ja eine enorme Zeit, die du dafür verwendest.
Ja, das ist es auf jeden Fall. Also ich habe einen ganz normalen 40-Stunden-Job in einer Agentur, Bereich Marketing. Es hilft vielleicht so ein bisschen, ne, um up-to-date zu sein, sage ich mal, über Trends und so, was auf TikTok irgendwie gut läuft, und man hat vielleicht so ein bisschen Gespür für diese Plattform deswegen, aber sonst Feierabend, Wochenende mache ich schon sehr viel, bin ich in diesen Online-Archiven unterwegs und lese sehr viel darüber, einfach weil man mittlerweile natürlich auch mit diesen Kanälen so eine Motivation hat, ja, das zu veröffentlichen, was man findet, und das ist eine sehr große Motivation zu lesen, dass andere Menschen davon auch motiviert werden, dass sie vielleicht selber anfangen zu recherchieren über ihren Heimatort oder andere Opfergruppen, über ihre Familie etc.
Nun ist es ja so, du hattest es schon angesprochen, in der Schule, ja, man hat so die Klassiker, ne? Man fährt vielleicht mal in irgendein Konzentrationslager, guckt sich da auch was an. Der Unterricht an sich ist dann eher so ein bisschen, naja, ich möchte fast sagen spröder. Also ich habe Geschichtsunterricht in dem Bereich eigentlich immer eher als unspannend, wenn nicht sogar langweilig empfunden. Was ist denn jetzt das aus deiner Sicht andere, was du jetzt quasi so viel besser machst, in Anführungszeichen, und du machst es ja besser, definitiv, und was könnten da vielleicht sogar Schulen von lernen?
Ja, also ich finde, das ganze Konzept in der Schule über den Holocaust zu lernen, ist wahrscheinlich einfach schon mal schwierig, weil man hat Mittwoch, dritte Stunde Geschichtsunterricht, und dann musst du über dieses Thema lernen, ob du dazu vielleicht gerade bereit bist oder ob du vielleicht dazu auch gerade nicht die Ressourcen hast, ne, was ja bei so einem Thema durchaus sein kann. Und dann fährt man 2 Wochen später in die Gedenkstätte, ob du an dem Tag dafür irgendwie Kapazitäten hast oder nicht. Und ich glaube, das ist ein Riesenvorteil, dass die Menschen bei meinen Videos entscheiden können, habe ich gerade Kapazitäten, mir das anzugucken, oder vielleicht scrolle ich auch 10 Videos weiter und erst beim 11. Video gucke ich mir das irgendwie an und gehe auf den Kanal und gucke dann noch mehr, ne? Also dieses Nicht-Zwanghafte, weil die Menschen interessieren sich dafür, aber vielleicht nicht in dem Korsett, was eben so ein Lehrplan irgendwie hergibt. Und ich glaube, das Zweite, was Menschen an meinem Kanal mögen, ist einfach Augenhöhe. Denn, also, Menschen stellen auch dumme Fragen bei mir, ne? Aber das ist total in Ordnung. Ne? Also auch die gibt es, und die sind total legitim. Und ich finde es einfach schön, dass ich dann selber auch oft sagen kann, ich weiß es nicht, aber ich kann dir sagen, wie ich es herausgefunden hätte oder wie du es herausfinden kannst. Und also ich glaube, diese Augenhöhe ist was Menschen sehr gerne mögen. Und das deswegen teilen sie auch viel mit mir in den Kommentaren, in den Nachrichten. Also man hat nicht so dieses Oberlehrerhafte, sondern es ist eben wirklich sehr stark auf Augenhöhe und Gleichberechtigung ausgerichtet. Und klar spreche ich ja auch über sehr spitze Themen, ne? Also bei mir geht es jetzt nicht um irgendwelche Frontbewegungen oder auch um das ganz große Thema der Auschwitz-Lagerkomplex, sondern ich spreche über Menstruation in Auschwitz, über welche Schuhe haben die Häftlinge tragen müssen, was gab es zu essen etc. Also so ganz spitze Themen, die vielleicht auch gar nicht so viel Vorwissen verlangen, aber zusammen bilden die halt so ein ganz gutes Verständnis, glaube ich, von dem Thema Nazi-Verbrechen.
Ja, sie machen es, denke ich, auch lebendiger, ne? Also man hat dann gleich was Anschauliches da. Du bist ja auch, und deshalb war ich so völlig überrascht, dass du überhaupt gar keinen historischen Background irgendwie hast oder irgendwie ein Studium oder sonst was. Du bist ja extremst gut ja in der Quellenkunde und auch wirklich in der Recherche und stellst dann auch in deinen Videos entsprechend immer auch Originalausschnitte dann da noch dazu. Und also ich war überrascht, dass man das alles so nebenbei macht, aber das scheint dir ja irgendwie eine innere Motivation zu sein. Was sind denn so zum Beispiel, du sagtest gerade, es gibt so doofe Fragen von Followerinnen. Mhm. Was ist denn sowas zum Beispiel?
Also ich bin zum Beispiel überrascht, dass viele gar nicht so über Ausmaß der Vernichtung Bescheid wissen. Ne? Also dass es für die Menschen nur Auschwitz und vielleicht noch Buchenwald gibt, aber dass es wirklich eigentlich überall in ganz Deutschland auf jeden Fall Orte der Zwangsarbeit von KZ-Außenlagern gab, das ist gar nicht so bekannt. Und ich glaube, das wusste ich selber vor 7, 8 Jahren auch noch nicht in diesem Ausmaß. Und genau dasselbe, wenn es um Opfergruppen geht, ne? Dass man nicht jüdisch sein musste, um verfolgt zu werden, sondern homosexuell, eine Alkoholiker. Also ne, es gab so viele Opfergruppen, verschiedene, und auch da ist ganz viel Interesse da, dass Leute zum Beispiel schreiben, meine beste Freundin ist muslimisch, was wäre denn mit ihr passiert? Oder gab es auch muslimische Häftlinge in Konzentrationslagern? Mein Bruder hat eine Behinderung. Was ist mit diesen Menschen passiert? Ne? Also einfach so ganz viel Interesse daran, auch so ein bisschen Bezug herzustellen zum eigenen Alltag und auch zu dem Ort, wo die Menschen leben. Das stelle ich auf jeden Fall ganz oft fest. Aber oder auch, dass es zum Beispiel in jedem Konzentrationslager eine Gaskammer gab. Das ist einfach falsch. Aber ganz viele Menschen, glaube ich, haben so dieses Bild davon. Klar, auch durch Filme und ja, wahrscheinlich vor allem durch Filme tatsächlich. Auch das ist was, worauf ich immer wieder in meinen Kommentaren stoße.
Susanne Siegert. Großartig. Wirklich, aus dem Namen kann man was machen. Richtig
toll. Ja, genau. Ich wünsche ihr auch alles Gute, dass sie da auch wirklich diese Idee noch ausbauen kann. Sie hat unter anderem einen Wunsch, nämlich, da sollen die Leute mal in der Sonderfolge drauf kommen, was der Wunsch ist, denn sie erwähnt ihn auch am Ende. Da ist auch wichtig, vielleicht gibt es auch Leute, die da helfen können und die da vielleicht auch vermitteln können bei diesem Wunsch. Aber das alles halt in der nächsten Woche dann.
Ja gut, dann würde ich sagen, ich gehe jetzt raus zu Cerveza und Co. Mhm. Du vielleicht mit Regenschirm zum Supermarkt.
Ja. Nein, ich habe noch viel zu tun. Einer muss ja arbeiten hier. Ne?
Ja, ist klar.
Und in diesem Sinne sehen wir uns dann bald wieder in Deutschland und für alle anderen. Nächste Woche kommt die Sonderfolge und dann sind wir auch wieder für euch da die Woche darauf.
Genau. Und vielleicht schaffen wir es sogar mal wieder im Studio aufzunehmen.
Mit richtig tollen Mikros, ja.
Zündholz, der überschätzte Podcast. Titel gesprochen von Dr. Alexander Risse. Produziert von Marc Raschke und Lisa Müller, die Direktorin.